ganz zu Beginn ist es wichtig zu sagen, dass sich unser Buch dezidiert mit linken Identitätspolitiken beschäftigt. Ja. Und die Definition und Eingrenzung von linker Identitätspolitik ist schon schwierig genug. Und wir haben auch versucht, linke Identitätspolitik eindeutig von rechter abzugrenzen und zu unterscheiden, beziehungsweise zu zeigen, wo genau diese Abgrenzung und Unterscheidung eben so leicht nicht möglich ist. Ja. Und da liegen dann auch tatsächlich die Schwierigkeiten und Fallstricke von Identitätspolitik. Aber ganz grundsätzlich geht es immer darum, dass sich ein Kollektiv über eine gemeinsame Identität definiert. Also Identität bedeutet, kommt von Einheit und Identitätspolitik bezieht sich auch auf solch eine Einheit. Wobei linke Identitätspolitik letztlich immer als Reaktion passiert. Also linke Identitätspolitik ist immer auf eine Zuschreibung, ist immer eine Reaktion auf eine Zuschreibung, die von außen erfolgt ist. Selten geht es da um eine selbstgewählte Identität, sondern es ist so wie beispielsweise beim Konstrukt Rasse, dass er tatsächlich auch eine Reaktion auf Rassismus ist und nicht umgekehrt. Also Menschen klassifizieren andere Menschen aufgrund eines als gemeinsam definierten Merkmal, eines Merkmals, das eben für diese Gruppe dann als charakteristisch gilt, und diese Gruppe formiert sich dann als Reaktion darauf identitätspolitisch.
Worin besteht denn für einen Großteil der Menschen die Motivation, sich eine Identität zuzuschreiben?
Also meistens ist das keine selbstgewählte Sache, sondern es ist eine Identität, die uns von außen verliehen wurde. Wir haben meistens gar nicht die Wahl. Ja? Also wir sind weiblich oder wir werden als Afroamerikanerin oder als Jüdin oder was auch immer klassifiziert. Also diese Identität wird uns verliehen.
Das klingt jetzt vor allen Dingen negativ konnotiert mit diesem Begriff Identität, Identitätspolitiken. Ergeben sich denn irgendwelche positiven Handlungsoptionen daraus?
Ja, sicher. Also das ist im Grunde genau das, was wir in unserem Buch zu zeigen versuchen, dass letztlich Identitätspolitik immer der Versuch ist, diese als einschränkend und abwertend empfundene Markierung umzudrehen und positiv zu wenden. Also Identitätspolitik ist quasi immer ein Balanceakt zwischen Ablehnung einer zugeschriebenen Identität und Affirmation. Und daraus ergeben sich dann eben ganz viele Schwierigkeiten, weil es ist natürlich verlockend, kontingente Wesensmerkmale, die mir zugeschrieben wurden, dann in den Eigenentwurf aufzunehmen. Ja, und das ist dann der Punkt, wo Identitätspolitik Gefahr läuft, essentialistisch zu werden. Das heißt, identitäre Merkmale, die letztlich willkürlich sind und nicht biologisch begründet oder sonst wie, dann als Wesenskern selbst auszumachen. Und das ist letztlich vielen identitätspolitischen Bewegungen dann auch im Laufe der Zeit passiert. Und darüber haben sich dann viele Konflikte entsponnen, zum Beispiel in der Frauenbewegung. Also wenn es dann eben darum geht, sind Transfrauen auch Frauen, ja, oder ist der Besitz einer Gebärmutter konstitutive Bedingung dafür, dass ich mich zur identitätspolitischen Bewegung der Frauen zurechnen darf oder nicht?
Seit wann wird der Begriff Identität innerhalb der Linken kritisch gesehen?
Also was wir in unserem Buch zu zeigen versuchen, ist, dass letztlich die Kritik an Identitätspolitik so alt ist wie die linke Identitätspolitik selbst. Ja. Und die Identitätspolitik existiert auch nicht erst seit, was weiß ich, 68, wo oft gesagt wird, da taucht Identitätspolitik auf, sondern wir zeigen, dass letztlich auch die Arbeiterbewegung schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts Identitätspolitik betrieben hat, indem sie zum Beispiel, indem das politische Subjekt, das Arbeitersubjekt überhaupt erst konstruiert werden musste. Also das war auch keine historische Selbstverständlichkeit, dass Menschen sich über ihre Arbeit definiert haben, genauso wenig Frauen. Also da musste quasi immer eine politische eine politische Mobilisierung auch stattfinden, damit das passiert ist, dass Menschen sich über ein bestimmtes geteiltes, über eine bestimmte Sache kollektiv organisiert haben. Also von daher ist es gar nicht so leicht zu sagen, Identitätspolitik ist jetzt ein Phänomen der letzten Jahrzehnte, sondern Identitätspolitik, linke Identitätspolitik gab es tatsächlich schon sehr viel früher.
Wenn du jetzt gerade auch erzählt hast, dass Identitätspolitik genutzt wurde, um sich ja auch zu Kollektiven zusammenzuschließen und gegen bestehende Ungerechtigkeiten vorzugehen, zu protestieren, inwieweit besteht denn die Möglichkeit, genau solche Dinge auch zu tun, ohne dass, dass diese Identität an sich, dass das eine so große Rolle spielt? Also besteht die Möglichkeit, von dem Identitätsbegriff wegzukommen und trotzdem noch politisch, kollektiv gemeinsam zu arbeiten?
Das ist sehr schwierig, weil Mobilisierung ist ja zunächst mal elementar darauf angewiesen, Menschen irgendwie zu adressieren. Und auch linke Kollektive machen letztlich Identitätspolitik. Ja, also auch, es gibt auch eine originär linke Identitätspolitik, also indem ich mich als linker Mensch, als linke Person identifiziere. Und letztlich ist das genau die schwierige Frage, die jetzt ja so heftig und leidenschaftlich diskutiert wird. Wie ist das möglich? Wie ist Solidarität möglich zwischen ganz verschiedenen Communities, zwischen ganz verschiedenen Gruppen? Und der große Diskurs, der ja gerade vor allem seit dem Wahlsieg Trumps in den USA so heftig geführt wird, ist ja der Vorwurf, dass gesagt wird, Identitätspolitik, linke Identitätspolitik sei schuld daran, dass keine Solidarität mehr möglich ist. Und letztlich sei sie auch schuld am Wahlsieg von Donald Trump und überhaupt am Aufstieg der Ultrarechten auch hier in Europa. Da wird dann gesagt, also die Linke hat die soziale Frage vergessen. Es geht nicht mehr um die Arbeiterinnen und um existenzielle und ganz, ganz wichtige Fragen, sondern es geht letztlich nur noch um Partikularinteressen von Splittergruppen. Also Hillary Clinton hätte sich halt um den Feminismus gekümmert, hätte sich um die LGBTIQ-Bewegung gekümmert. Black Lives Matter wäre so stark geworden in den USA. Und die hätten quasi alle nur für ihre eigenen Interessen gekämpft. Und darüber wäre die wichtige soziale Frage aus dem Blick geraten. Und was wir jetzt in dem Buch zu zeigen versuchen, ist, dass alle großen sozialen Bewegungen des letzten Jahrhunderts, also die Black Liberation Bewegung, also Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung und eben auch die Arbeiterinnenbewegung, letztlich immer den Kampf um soziale Anerkennung mit dem Kampf um soziale Gerechtigkeit verbunden haben. Also das eine lässt sich auf keinen Fall gegen das andere ausspielen. Also es ist völlig falsch zu sagen, die homosexuellen Rechte sind losgekoppelt von anderen Rechten zu betrachten, ja. Weil also die Frauenbewegung hat natürlich um Anerkennung gekämpft, aber gleichzeitig auch gegen Armut. Genauso Black Lives Matter, die kämpfen natürlich gegen Polizeigewalt, aber gleichzeitig auch gegen Armut. Ja. Und das ist uns so wichtig zu zeigen und zu zeigen, dass es eben falsch ist, zu sagen, da liegt der Fehler, weil das ist definitiv nicht der Fall. Also dass die US-Demokratin, dass die Sozialdemokratie in Europa so verliert momentan, hat definitiv nichts mit der viel gescholtenen Transgender-Toilette zu tun, sondern das hat einfach mit neoliberalem Paradigmenwechsel innerhalb der Sozialdemokratie zu tun. Und es ist im Gegenteil letztlich der Schrei nach Solidarität, den identitätspolitische Gruppierungen ganz oft formulieren und nicht und sie verhindern nicht Solidarität, was ja dann letztlich implizit behauptet wird. Ja. Also die feministische Bewegung hat versucht, gleichberechtigt am Kampf mit den Männern teilzuhaben und hat sich dafür eingesetzt und wurde schon vor jetzt bald 150 Jahren quasi mit der Nebenwiderspruchsthese versucht abzuspalten, dass man gesagt hat, ja, jetzt steckt ihr erstmal zurück und wir alle müssen uns zusammenschließen und kollektiv organisieren und solidarisch sein. Und wenn dann erstmal der Sozialismus Realität ist, dann können wir uns auch um Frauenrechte kümmern, beziehungsweise dann erledigt sich das sowieso von selbst. Ja. dass das nicht der Fall ist, hat die Geschichte gezeigt. Ja, also die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung war in der Sowjetunion, war in der DDR schrecklich. Ja. Und deswegen ist es so falsch zu sagen, also kleine Gruppen, die identitätspolitisch gegen ihre spezifische Form der Unterdrückung, gegen ihre spezifische Form der Marginalisierung auch innerhalb der linken Bewegung kämpfen, die sollen jetzt erstmal für die größere Sache zurückstecken und dann kümmert man sich später darum. Ja, und was auch ganz wichtig ist, dass ja immer so getan wird, als wären diese Kämpfe innerhalb der Linken letztlich so schädlich für die linke Bewegung gewesen. Also man sagt immer, das war das Trennende, das Spaltende, das letztlich dazu geführt hat, dass die Rechten gewonnen haben. Und unsere These ist jetzt zu sagen, genau das Gegenteil ist das der Fall. Ja? Also diese Kritik von innen ist letztlich die große Stärke der linken Bewegung. Auch wenn es natürlich mühsam ist, auch wenn es manchmal zu Spaltungen führt und Rückschläge verursacht. Ganz klar, das tut es. Aber unterm Strich und auf lange Sicht ist das tatsächlich die große Stärke, weil innerhalb der Linken eben immer Kritik formuliert wurde von denen, die, also wo gezeigt wurde, es gibt auch innerhalb der linken Bewegung Machtgefälle, es gibt Marginalisierung und es gab immer den Versuch, besser zu werden und Gerechtigkeit für mehr Menschen zu erreichen. Und das ist letztlich in meinen Augen die große Stärke der Linken.
Ich würde ja auch die These aufstellen, dass es tatsächlich möglich ist, mehrere Identitäten in gewisser Weise einzunehmen. Ich kann mich einerseits als Frau fühlen und in der Identität für meine Rechte kämpfen. Gleichzeitig kann ich mich als Studentin fühlen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sogar gezwungen, mehrere Identitäten ständig einzunehmen. Ja. Und das hat in der Geschichte der Frauenbewegung zum Beispiel wurde das ganz deutlich, wenn es um lesbische Frauen ging oder um lesbische Women of Color, die im Grunde immer zwischen den Stühlen saßen oder halt ganz viele verschiedene Kämpfe an ganz vielen verschiedenen Fronten führen mussten. Also innerhalb der Black Liberation Bewegung haben schwarze Frauen dann gegen den Sexismus irgendwelche Typen kämpfen müssen und gleichzeitig haben sie sich in der Frauenbewegung mit Rassismen konfrontiert gesehen. Ja. Also das hat letztlich dann auch die Sensibilität und den Blick dafür geschärft, wie viele Verschränkungen und es gibt. Ja, also das, was wir heute mit dem Begriff Intersektionalität fassen, ja, dass es eben Überschneidung und Verschränkung von Unterdrückung, von Marginalisierung gibt. Und das ist letztlich auch ein Verdienst von identitätspolitischen Bewegungen, wie eben der feministischen Bewegung, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es Unterschiede zwischen Frauen gibt im Feminismus.